Ja, die Gemeindeglieder wissen, dass wir gestern versammelt waren, um Älteste für die zu gründende Gemeinde in Frankfurt zu wählen. Und deswegen schien es mir angemessen, noch etwas dazu zu sagen, auch besonders aus unserem Glaubensbekenntnis, das noch einmal zu wiederholen. Vieles, was ich heute sagen möchte, ist bei vielen ja bekannt. Manches ist vielleicht eine neue Erinnerung, aber auf jeden Fall etwas, was uns jetzt in dieser Zeit besonders bewegt. Wie werden Älteste, Diakone, allgemein Amtsträger in einer Gemeinde berufen? Was lehrt die Schrift darüber? Wir haben in unserem Glaubensbekenntnis ein ganzes Kapitel überschrieben mit dem Thema Gemeinde, das 26. Kapitel. Wer das aufschlägt und mal reinschaut, sieht, dass das ein besonders langes Kapitel ist, weil es sehr vieles zu diesem Thema zu sagen gibt, besonders in dieser Zeit. Wie ist eine biblisch geordnete Gemeinde? Welche Kennzeichen hat sie? Wie ist sie geordnet? Was sind die biblischen Kennzeichen? Dafür gibt es sehr vieles zu sagen. Ich möchte nicht über das ganze Kapitel reden, sondern im Wesentlichen über den 9. Abschnitt aus diesem Kapitel. Kurz ein Überblick. Die ersten 4 Abschnitte aus Kapitel 26, da geht es um die allgemeine, um die weltweite Gemeinde, um diesen Begriff zu klären, dass wir nicht nur als Ortsgemeinde hier versammelt sind, sondern dass wir verbunden sind mit allen, die an den Herrn Jesus Christus glauben, als ihren Herrn und Erlöser auf der ganzen Welt. Und dass diese allgemeine Gemeinde sogar nicht nur aus denen besteht, die jetzt auf dieser Welt leben, sondern wir haben es in der letzten Strophe des Liedes gesungen, dass jetzt schon welche versammelt sind bei dem Herrn und wir werden bald mit ihnen vereint sein, um den Herrn für die Ewigkeit zu preisen. So, diese allgemeine Gemeinde wird in den ersten 4 Abschnitten beschrieben. Im Abschnitt 5 geht es dann um den Ursprung der Gemeinde. In Kapitel 6 ist über Gemeindegliedschaft gelehrt. Die Begründung der Gemeindegliedschaft, wieso gibt es das überhaupt? Wir wissen, dass das ein umstrittenes Thema heute ist. Es gibt viele Gemeinden, wo es diese Gemeindegliedschaft nicht gibt und wo man sagt, es sei unbiblisch. Hier in diesem 6. Abschnitt ist das erklärt, warum wir das für biblisch halten. Im 7. geht es um die Autorität und um die Autorität der Ortsgemeinde. Und dann im 8. Abschnitt um die Amtsträger in der Ortsgemeinde, also welche Ämter gibt es heute in der Ortsgemeinde, nämlich Älteste und Diakone. Und dann im Abschnitt 9 um die Einsetzung von Amtsträgern, und das ist mein heutiges Thema. Abschnitt 9, die Einsetzung von Amtsträgern. Und den Abschnitt möchte ich lesen, für die das gerade nicht in der Hand haben. Unser Glaubensbekenntnis, Kapitel 26, Abschnitt 9. Da heißt es, die von Christus festgelegte Art und Weise zur Berufung eines Mannes, der vom Heiligen Geist zum Amt des Aufsehers oder Ältesten in einer Gemeinde befähigt und begabt ist, ist die, dass dieser dazu durch gemeinsame Abstimmung von der Gemeinde selbst bestimmt wird. Durch Fasten und Beten soll er feierlich mit Handauflegung der Gemeindeältesten ausgesondert werden, falls schon vorher welche dazu eingesetzt worden waren. Auch ein Diakon soll in gleicher Weise durch Abstimmung bestimmt und durch Gebet ausgesondert werden, ebenfalls mit Handauflegung. Und die Schriftstellen, einige der Schriftstellen möchte ich auch gleich vorweg lesen, damit ich mich darauf beziehen kann. Die bekannte Schriftstelle aus Apostelgeschichte 6 in diesem Zusammenhang, wo es besonders um die Einsetzung von Diakonen geht, Apostelgeschichte 6. Die ersten 6 Verse geben uns sehr vieles wieder, was hier in diesem Abschnitt zusammengefasst ist. Apostelgeschichte 6, Vers 1 bis 6. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, seinen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor, Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und lasst mal euren Finger da drin. Und eine zweite Stelle würde ich gerne noch lesen und mich dann auf die anderen so beziehen. Apostelgeschichte 14, die Verse 21 bis 23. Hier finden wir die Apostel Barnabas und Paulus auf der Missionsreise. Sie reisen in die eine Richtung los und dann kommen sie zurück. Und davon ist hier die Rede auf der Rückreise, Vers 21. Als sie jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonion und Antiochia zurück. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. So ist auch die Rede davon, dass die Apostel in jeder Gemeinde Älteste gewählt haben. Nun, bezüglich der Ernennung von Ältesten und Diakonen können wir zwei Handlungen unterscheiden oder verstehen. Das eine ist die Wahl, auf die hier Bezug genommen wird. Und das zweite ist die Einsetzung oder mit dem mehr lateinischen Wort Ordination. Wir bleiben vielleicht bei dem Deutschen. Die Einsetzung, Wahl und Einsetzung sind die zwei Aktionen oder Handlungen, die wir im Blick auf die Berufung von Ältesten und Diakonen unterscheiden können. Und so möchte ich das heute auch gliedern, diese zwei Punkte. Was ich jetzt so zusammengefasst habe, ist eine Zusammenfassung. Das heißt, es gibt da noch hier und da einige Lücken. Ich hoffe, wir haben anschließend noch ein bisschen Zeit, Fragen zu stellen, wo vielleicht jemand diese Lücken entdeckt und nachfragt, wie ist es damit und so weiter. In der Kürze der Zeit kann ich nicht ganz vollständig sein, aber ich hoffe, es ist eine gute Zusammenfassung. Zur Wahl. Im Glaubensbekenntnis haben wir gelesen, dass durch gemeinsame Abstimmung von der Gemeinde selbst diese Amtsträger bestimmt werden. Gemeinsame Abstimmung, dafür nehmen wir oft das Wort Wahl. Oder hier in Apostelgeschichte 14 hatten wir gelesen, sie haben ihn Älteste erwählt. Und da steht ein Wort, das man so verstehen kann, durch Handaufhebung. Also nicht so, dass sie bestimmt haben, die Apostel von oben herunter gesagt haben, der ist Älteste und der. Und die Gemeinde musste das einfach so akzeptieren, sondern durch Handaufhebung, ähnlich wie wir es unter dem deutschen Wort Abstimmung verstehen. Was haben wir unter dieser Wahl zu verstehen? Und wie haben wir die biblische Grundlage dafür auszulegen, was wir gerade gelesen haben? Und weitere Verse könnten wir noch dazu finden. Vor allem diese beiden in Apostelgeschichte 6 und 14. Was ist unter dieser Wahl zu verstehen? Wir haben in Apostelgeschichte 6 gelesen, dass die Apostel zwei Dinge angeordnet haben. Die Gemeindeglieder sollten sich nach geeigneten Männern umsehen. Ja, seht euch nun um in eurer Mitte nach Männern, die voll Geistes sind. Dann haben sie eine Qualifikation gegeben, damit die Gemeindeglieder wussten, wonach sie sich umsehen sollten. Und dann sollten sie sie wählen. Und in Vers 3 heißt es, die Brüder sollten sich umsehen. Und damit ist nicht gemeint, dass es nur die Männer sind, sondern dass es die Geschwister, die Gemeindeglieder sind. Dass die Gemeindeglieder sich umsehen sollten nach Männern, die diesen Qualifikationen, die wir in den Versen hier gelesen haben, entsprechen. Und wie auch in den Briefen, wo die Anrede ist, liebe Brüder oder so, es ist eine Anrede an die Gemeinde, es sind die Geschwister gemeint, die hier versammelt sind, die Geschwister in der Gemeinde. Nebenbei bemerkt, an dieser Stelle haben wir eine Grundlage, eine biblische Begründung, nicht die einzige, aber eine, für Gemeindegliedschaft. Bei diesem Prozess des Sich-Umsehens nach geeigneten Brüdern, nach Amtsträgern, ist nicht jeder beteiligt. Da konnte nicht jeder mitreden, der jetzt gerade mal hier zu Gast war, sondern nur die Brüder, nur diejenigen, die wirklich dazugehört hatten. Nicht Außenstehende. So haben wir das gestern auch praktiziert. Nur diejenigen, die zur Gemeinde gehört haben, haben hier eine Stimme. Und das ist irgendwie auch sinnvoll, denn indem sie die Hand heben und bestätigen, diesen Mann möchten wir als Ältesten über uns einsetzen. Wir erkennen, dass Christus diesen Mann in unsere Mitte beruft, um dieses Amt auszuführen, sagen sie gleichzeitig, diesen Mann werden wir uns unterordnen. Ihn werden wir anerkennen als derjenige, der uns das Wort Gottes auslegt, Seelsorge an uns übt und all diese Dienste des Ältesten ausführt. Das wäre widersinnig, dass da Leute ein Wort mitreden, die überhaupt nicht sich verpflichtet haben dazu, indem sie gesagt haben, okay, wir gehören dazu. Wir schließen uns diesem Gemeindebund an, zu dem gehört, dass wir versprechen vor Gott, vor dem Angesicht Gottes, wir ordnen uns diesem Mann unter. So, das ist eine Begründung der Gemeindegliedschaft. Die Ältestenschaft macht nicht viel Sinn, wenn es nicht Gemeindeglieder gibt, wo klar ist, sie gehören dazu. Das sind die Leute, über die er als Hirte gesetzt ist. Aber der Text, den wir gelesen haben, macht auch klar, dass Amtsträger nicht von oben bestimmt werden, in dem Sinn, dass es eine Synode oder ein Bischof oder ein Verband oder sonst irgendwen gibt, außerhalb der Ortsgemeinde, der diese Amtsträger bestimmt. Also es ist nicht so, wie in vielen Gemeinden praktiziert wird, wo jemand von außen sagt, okay, und hier, das ist jetzt euer Prediger, das ist euer Pastor, das ist euer Ältester, und dann wird er da eingesetzt, ohne dass die Gemeindeglieder überhaupt eine wirkliche Stimme dabei haben. Das ist eine unbiblische Praxis. Hier ist unsere baptistische Lehre von der Souveränität der Ortsgemeinde begründet, dass nur die Ortsgemeinde selbst hier ein Wort mitzureden hat in der Frage, wen hat Christus hier als Älteste berufen. Der Text macht auch klar, dass Amtsträger nicht von den bereits vorhandenen Pastoren eingesetzt werden. Das ist auch immer eine Frage, die an der Stelle auftaucht. Auch das war jetzt in unserem Prozess bei der Gemeindegründung in Frankfurt unser Bestreben als Pastoren, die wir von dieser Gemeinde, die die Gemeinde gründet, kommen. Wir wollen nicht irgendwie den Eindruck erwecken, dass die Pastoren jetzt die Handelnden sind, die Autorität sind, die Älteste beruft. Auch dem widersprechen wir. Obwohl sie Teil der Ortsgemeinde sind, sind sie nicht dazu befugt, jetzt Älteste zu wählen und der Gemeinde vorzusetzen als solche, die Gemeinde dann einfach akzeptieren muss. Wir schlagen sie vor, wir helfen dabei, diese Ältesten zu erkennen, aber letztendlich werden sie von der Gemeinde berufen. In der Berufung von Amtsträgern wird deutlich, dass die Gemeinde ein Leib ist, ein Geist, ein Organismus, der als geistliche Einheit in gemeinsamer Unterordnung unter das Haupt der Gemeinde handelt. Wir sind ein Leib und nicht nur die Leitung der Gemeinde, die Ältesten bestimmen hier etwas, sondern die ganze Gemeinde als Organismus handelt und bringt zum Ausdruck, das ist, was wir als Gemeinde erkennen als den Willen des Herrn. Und ja, wenn wir über Wahl sprechen, der Text hier macht schon auch klar, dass es bei dieser Wahl nicht darum geht, dass man seine eigene Meinung kundtut, wie das bei anderen Wahlen der Fall ist. Die Brüder werden aufgerufen, sich umzusehen, damit sie Männer erkennen, die Gott mit den entsprechenden Gaben ausgerüstet hat und die Gott zu diesem Dienst berufen hat. Es geht nicht um persönliche Meinung, sondern es geht wirklich darum, etwas zu erkennen, gemeinsam, was Gott in unserer Mitte getan hat. Nun, Vers 5, sie erwählten, heißt es dann. In Apostelgeschichte 14, 23, ja. Sie erwählten ihnen Älteste. Und deswegen sprechen wir, weil hier in diesem Wort das Wort Wahl steht, sprechen wir oft von Wahl. Und deswegen noch etwas im Blick auf dieses Wort Wahl, weil es eben in unserer Zeit im Alltagsgebrauch anders verstanden wird oder in vielen Bereichen anders verstanden wird, als es in diesem biblischen Zusammenhang stattfindet. Jedenfalls, die Apostel haben es so als Vorbild gegeben. Sie haben es in Apostelgeschichte 6 vorgegeben, angewiesen. Und deswegen führen wir das als biblisch geordnete Gemeinde auch so durch. Nun, es geht nicht um eine Wahl im Sinne der Demokratie. Alle anderen Wahlen, die wir durchführen, werden so verstanden, dass wir jetzt als souveränes Volk unsere Stimme abgeben, um politische Macht auszuüben, wenn wir Bundeskanzler, naja, also wenn wir Minister und so weiter wählen, den Landtag oder das Parlament wählen, den Bundestag. Aber hier ist es anders. Einige Unterscheidungsmerkmale will ich jetzt nennen, damit wir das Wort Wahl in diesem Kontext der biblischen Berufung von Ältesten besser abgrenzen gegen das falsche oder das andere Verständnis von Wahl. Was jedem von uns klar ist, das erste ist, es geht nicht um einen Wahlkampf, nicht um einen Wettkampf zwischen verschiedenen Bewerbern. Ja, wenn Wahlkampf ist, das Wort sagt das schon aus, dann kämpfen welche um diese Position, um dieses Amt. Das dürfen wir nicht so verstehen in unserem Kontext von Berufung von Ältesten oder Diakonen. Es geht nicht darum, dass einer besser ist als der andere, besser geeignet ist für das Amt als ein anderer, mehr qualifiziert ist als ein anderer. Es geht nicht darum, wähle ich den einen oder den anderen. Alle, die qualifiziert sind, sollen gewählt werden. Es geht darum, diejenigen zu erkennen, die Gott qualifiziert hat, die Gott ausgerüstet hat mit diesen Gaben, die Gott in dieser Gemeinde als Älteste oder Diakone berufen möchte. Denn anders als im Bundestag, die Anzahl der Ältesten oder Diakone in einer Gemeinde ist nicht festgelegt. Gott hat es in seiner Weisheit offen gelassen. Je nachdem, ob die Gemeinde klein oder groß ist, je nach der Situation der Gemeinde, hat das Haupt der Gemeinde sich vorbehalten, zu bestimmen, in dieser Gemeinde gibt es nun 2, 3 oder noch mehr Älteste und Diakone. Und es ist unsere Aufgabe, einfach zu erkennen, welche Männer Gott dazu begabt hat. So jeder, der von Gott dazu ausgerüstet ist und offensichtlich dann die Gemeinde erkennt, ja, das ist wirklich ein Mann, den wir als Ältesten, als Prediger in unserer Mitte haben möchten, als Pastor, der uns leitet, oder als Diakon, als Diener, den sollen wir berufen. Kein Wahlkampf, keine Konkurrenz. Es ist Platz genug zum Dienst im Reich Gottes. Es muss keiner sagen, aber ich habe nichts zu tun oder ich darf nicht oder so. Wir haben genug Arbeit. Es muss keiner Langeweile haben, es muss keiner denken, er kommt nicht dran, weil der andere jetzt gerade gewählt wurde. Wir haben so viel Arbeit. Es geht darum, dass alle, die der Herr qualifiziert hat, auch gewählt werden. Das ist etwas anderes als bei einer Bundestagswahl. Ein zweiter Punkt ist, dass die Wahl nicht ein Ausdruck von autonomer Autorität ist. Wenn ich meine Stimme für einen Kandidaten für den Landtag abgebe, dann nehme ich mein Recht wahr, als autonomes Mitglied einer Demokratie mitzubestimmen, wer über uns regiert. Und das Grundgesetz gibt jedem deutschen Staatsbürger, der wahlberechtigt ist, dieses Recht oder der alt genug ist. Wenn ein Ältester oder Diakon gewählt wird, geht es nicht darum, dass wir mitbestimmen, wer die Gemeinde leitet. Es geht nicht darum, dass wir Autorität ausüben. Jesus Christus ist das Haupt. Jesus ist König. Wir haben keine Demokratie. Und wer bin ich, dass ich mich in seine Herrschaft einmischen sollte? Es ist an uns, diese Männer zu erkennen. Seht euch um nach geeigneten Männern, sagen die Apostel. Diese Männer zu erkennen, die der König der Gemeinde gegeben hat, um in dieser Gemeinde als Leiter, als Hirten zu dienen. Und wenn wir sie erkannt haben, dann ist es unsere Pflicht, sie zu wählen, wie die Gemeinde in Jerusalem die ersten Diakone erwählt hat und wie die Apostel in jeder Gemeinde Ältesten wählen ließen, Apostelgeschichte 14. Dann ist es unsere Pflicht, sie zu wählen und die Hand zu heben. Ein drittes Unterscheidungsmerkmal, die Wahl ist nicht ein Ausdruck von persönlicher Macht, der Gemeindeglieder. Das will ich nochmal extra sagen, weil ich das zu oft auch gesehen habe, wie man als Gemeindeglied an der Stelle versucht, Macht auszuüben, wenn ein Ältester irgendwas sagt, irgendwas tut, was einem nicht passt, in irgendeiner Weise zu sagen, ja, also dann werde ich dafür sorgen, dass du bei der nächsten Ältestenwahl nicht mehr drin bist. Ja, dass man sich eine Lobby organisiert, andere Gleichgesinnte um sich sammelt und dann gemeinsam dagegen stimmt und so Macht ausübt in der Gemeinde. Nun, das ist ziemlich genau das hundertprozentige Gegenteil von dem, was die Schrift fordert. Anstatt sich willig unterzuordnen, wirft man sich hier zum Herrscher über die von Gott eingesetzten Leiter der Gemeinde auf, indem man sein Wahlrecht, in Anführungszeichen, ausspielt. Und wer so denkt oder handelt, der macht Christus seinen Thron streitig. Wenn wir von einer Wahl sprechen, geht es nicht um Ausübung von Macht, die dem Volk gegeben ist. Die Gemeinde ist keine Demokratie, sie hat einen König, Jesus. Nun, worum geht es wirklich bei der Wahl von Ältesten und Diakonen? Es geht um einen sichtbaren Ausdruck der Einheit des Geistes in der Gemeinde. So wird es auch angesprochen in unserem Glaubensbekenntnis. Ein sichtbarer Ausdruck der Einheit des Geistes in der Gemeinde. Ich lese nochmal den Satz. Die von Christus festgelegte Art und Weise zur Berufung eines Mannes, der vom Heiligen Geist zum Amt des Ältesten oder Diakons in einer Gemeinde befähigt und begabt ist, ist die, dass dieser dazu durch gemeinsame Abstimmung von der Gemeinde selbst bestimmt wird. Also die Worte sind sehr sorgfältig gewählt. Hier ist vom Heiligen Geist die Rede, der diese Männer befähigt und begabt hat zu diesem Amt. Er ist der Handelnde. Und deswegen, wenn hier gesagt ist, wir sollen sie erkennen, ist das ein Ausdruck der Einheit des Geistes. Der gleiche Geist, der diese Männer befähigt zu diesem Dienst, der gleiche Geist wirkt in jedem einzelnen Gemeindeglied, um diese Erkenntnis zu wirken, dass er sieht, ja, tatsächlich, dieser Mann ist von Gott berufen zu diesem Dienst. Und wenn das so ist, dass der gleiche Geist in jedem einzelnen Gemeindeglied diese Erkenntnis bewirkt, sodass wir dann zu einer Abstimmung kommen und das äußerlich durch Handaufhebung oder indem wir auf den Zettel diesen Namen schreiben, kundtun, dann ist das ein Ausdruck, ein sichtbarer Ausdruck der Einheit des Geistes in der Gemeinde. Darum geht es bei dieser Wahl unter anderem. Und deswegen, weil das so ist, bemühen sich die Pastoren, die vorher schon da sind, vor der Wahl in vielen Gesprächen und Belehrungen diese Einheit wirklich zu fördern und zu wahren und die ganze Gemeinde oder so wie es jetzt war, zumindest die Gruppe von Geschwistern, die Gemeinde in Frankfurt dann bilden werden bei der Gründung, dahin zu führen und sicherzustellen, dass diese Einheit des Geistes da ist. Eine Abstimmung in der Gemeinde wird nicht so gemacht, dass wir eine Gemeindeversammlung machen, dann einer der Pastoren macht einen Vorschlag, wie wäre es, wenn wir, weiß nicht, morgen eine Gemeinde in Berlin gründen und dann fangen die untereinander schnell an zu diskutieren und sagt dann nach 5 Minuten, jetzt hebt mal die Hand, wer ist dafür? Und dann geht's weiter, dann haben vielleicht 2/3 dafür gestimmt und dann machen wir das oder so. So geht das nicht. Das wäre kein Ausdruck von geistlicher Einheit und das wäre auch nicht schriftgemäß. Es muss verantwortungsvoll vorbereitet werden, sodass es wirklich zu einem Ausdruck der Einheit kommt. Das heißt, was wir normalerweise erwarten in einer Abstimmung in der Gemeinde, ist eine einstimmige Wahl. Alles andere ist nicht wirklich normal. Entweder haben wir Ältesten nicht genug vorher gearbeitet, um die nötigen Informationen zu geben an die Gemeindeglieder, oder wir haben nicht genug mit den Einzelnen gesprochen, oder jemand hat diese Aufforderung nicht ernst genommen, wenn wir vorher sagen, ja, wer jetzt noch was dagegen hat, der soll sich bitte an einen der Ältesten melden. Ja, zum Beispiel, wenn es darum geht, dass jemand in die Gemeinde aufgenommen wird, haben wir ja öfter, dem Herrn sei Dank. Dann ist immer diese Aussage da, wer da was dagegen hat, dann soll er sich bei den Ältesten melden. Und dann gibt es eine Abstimmung, nehmen wir den auf, oder es gibt eigentlich keine Abstimmung, aber dann gehen wir davon aus, jeder einzelne der Gemeindeglieder ist wirklich davon überzeugt, wir sollen diese Geschwister jetzt aufnehmen in die Gemeinde. So, eigentlich sollen alle Abstimmungen einstimmig geschehen. Als Ausdruck der Einheit des Geistes in der Gemeinde. Ein weiterer Punkt, es geht darum zu bestätigen, dass dieser Mann ein von Christus berufener Diener in der Gemeinde Jesu Christi ist. Wir bestätigen das. Es geht darum zu bestätigen, dass dieser Mann ein von Christus berufener Diener der Gemeinde Jesu Christi ist. Nun, ich spreche mal ein bisschen von mir, wo ich das nicht gerne mache, aber einfach als Beispiel. Als Pastor dieser Gemeinde kann ich nur mit Zuversicht lehren, wie ich das jetzt tue, predigen, Seelsorgedienste oder andere Leitungsdienste ausführen, wenn ich mit gutem Gewissen und mit voller Überzeugung sagen kann, ich bin ein berufener Diener Jesu Christi. Ich stehe hier nicht, weil ich gerade den Eindruck hatte, der Geist sagt mir, steh auf und stell dich da vorne hin und erzähl denen was. Du hast jetzt ein Wort. Wir glauben nicht an diese Art von Geistesleitung. Wir glauben, dass der Geist Gottes seinen Willen in der Gemeinde offenbar macht, sodass die Gemeinde gemeinsam erkennt, jawohl, dieser Mann soll diesen Dienst tun. Er ist befähigt zum Lehren, er ist berufen zum Lehren und deswegen soll er vorne stehen. Wenn ich diese Bestätigung von der Gemeinde nicht hätte, würde ich jetzt nicht hier stehen. Dann würde ich mir immer wieder die Frage stellen müssen, maße ich mir das nur an? Bin ich nur aus eigenem Antrieb hier aufgestanden? Und ich fürchte viel zu sehr Gott, als dass ich das tun möchte und dann am letzten Tag zur Rechenschaft gezogen werde von dem Haupt der Gemeinde, das mich fragen würde, mit welchem Recht stellst du dich da vorne hin und erzählst irgendwas? Du warst überhaupt nicht berufen. Ich denke, dass sich jeder schuldig macht, der dies in all den Gemeinden auf dieser Welt tut, ohne diese Bestätigung, diese biblische Bestätigung der Ortsgemeinde, dass er zu diesem Dienst berufen ist. Alles andere ist Anmaßung. Und jeder, der diesen Dienst ausübt, braucht diese Sicherheit, dass er nicht von Menschen berufen ist, nicht von einem Gremium, einer Synode, nicht von einem Verein, nicht von irgendeiner menschlichen Institution, sondern von dem Herrn der Gemeinde selbst, von Jesus Christus. Alles andere ist zu wenig, denn Christus ist König, Christus ist Herr. Er allein bestimmt, wer hier diese Dienste ausführen soll. Die einzige Grundlage für eine solche Überzeugung ist die Bestätigung durch die sichtbare Gemeinde Jesu. Und wenn ich durch diese Tür hindurch gekommen ist, um das Amt eines Ältesten, eines Pastors, eines Diakons auszuüben, der ist nicht wirklich vom Herrn bestätigt. Und wer lehrt, predigt, Leitungsdienste ausübt, ohne durch diese Tür gekommen zu sein, der ist ein falscher Hirte. Aber wenn bei der Wahl oder auch bei der Bestätigung eines Pastors oder Diakons alle Gemeindeglieder gemeinsam wie ein Mann die Hand heben, dann ist offensichtlich, hier ist das Werk des Heiligen Geistes. Das ist der Wille unseres Hauptes. Diesen Mann hat der Herr der Gemeinde, Jesus Christus, dazu berufen, in dieser Gemeinde dieses Amt auszuführen. Deswegen ist eine Wahl notwendig, um die Gemeinde auch vor falschen Hirten zu bewahren. Und sie ist notwendig, um die Dienergemeinde in ihrem Dienst zu bestätigen und zu ermutigen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Manchmal, wenn ich mit Leuten so über diese Sache rede, da kriege ich den Eindruck, die denken, ein Pastor oder ein Ältester oder ein Prediger, jetzt wie du willst, das ist einer, der schwebt immer so mindestens so viel über den Erdboden und über dem Rest der anderen und ist viel geistlicher als die anderen, hat sozusagen keine Anfechtungen, studiert mit Freuden das Wort Gottes, kriegt dann eine Predigt vom Heiligen Geist inspiriert, mit viel Freimütigkeit wird er die dann vortragen und predigen und so weiter und so fort. Es ist viel Anfechtung damit verbunden. Ich weiß nicht, wie es meinen Brüdern geht, aber wenn ich aufstehe, um zu predigen, es ist viel Anfechtung damit verbunden. Ich kann das nicht tun, ohne diese Anfechtung zu denken, ich werde jetzt predigen und warnen vor Sünden, von denen ich selber nicht frei bin. Ich werde jetzt ermutigen zu einer Nachfolge und zu einer Heiligkeit aufrufen, die ich selber in dem Maß nicht besitze. Ich werde jetzt den Namen Jesu verkündigen, der heiligen Gemeinde Jesu Christi. Was für eine schreckliche Sache, dass ich als Sünder das tun soll. Wie kann ich das überhaupt? Bin ich besser als die anderen? Nein, ich bin nicht besser. Ich weiß genau, ich bin schlimmer als die meisten hier. Wie kann ich trotzdem hierher gehen und das Wort Gottes predigen? Ich kann es nur, wenn ich mich daran erinnere, jawohl, diese Geschwister, sie haben die Bestätigung gegeben, dass der Herr Jesus Christus möchte, dass ich jetzt diesen Dienst tue. Und dann tue ich diesen Dienst in aller Schwachheit und kann mit dieser Ermutigung im Rücken aufstehen und sage, ich glaube an den Heiligen Geist und diesen Dienst tun, trotz aller Schwachheit und Sünde, die ich an mir entdecke. Aber auch dazu ist diese Wahl notwendig, diese und auch die Bestätigung immer wieder alle paar Jahre, wo bestätigt wird, jawohl, wir als Gemeinde glauben immer noch, dass dieser Mann immer noch zu diesem Dienst berufen ist. Wir haben ihn jetzt so viele Jahre beobachtet und wir glauben, jawohl, der Herr hat das bestätigt, er soll das weiter tun. Wenigstens alle paar Jahre muss ich das hören, damit ich nicht denke, oh, sie haben es zwar vor so viele Jahren bestätigt, aber inzwischen bin ich so geistlich schwach geworden oder vielleicht auch nur einfach verkalkt oder sowas, dass vielleicht schon viele denken, also jetzt wäre es langsam Zeit abzutreten für ihn. Diese Wahl ist notwendig. Die Bestätigung von Amtsträgern ist notwendig. Und darum geht es bei dieser Wahl, dass auch Älteste bestätigt werden in diesem Amt und wissen, ja, es ist etwas vom Heiligen Geist. Christus ist derjenige, der seinen Willen hier geoffenbart hat, dass ich diesen Dienst tun soll. In diesem Sinn kommt die Berufung von oben, aber nicht im anderen Sinn, dass da irgendwie eine Hierarchie wäre. Wir widersprechen mit dieser biblischen Lehre der Praxis in der römischen Kirche, in anderen Kirchen, wo es eine Hierarchie gibt, sodass alle Amtsträger von oben eingesetzt werden. Bischof oder Synode oder Pfarrer oder sonst wer stellt irgendwen an, um irgendeinen Dienst in der Gemeinde zu tun. Das ist unbiblisch. Und das ist eine besondere biblische Lehre, die wir als Baptisten festhalten. Das war der erste meiner zwei großen Punkte. Der größere von der zweite ist etwas kürzer. Der erste, die Wahl. Der zweite Punkt ist die Einsetzung der Ältesten und Diakone. Bevor ich zu dem komme, möchte ich aber kurz Pause machen und fragen, gibt es soweit Fragen zu diesem Thema Wahl von Amtsträgern in der Gemeinde? Oder Ergänzungen, was habe ich noch nicht so gut dargestellt? Robert?
Das ist sehr stark betont, dass das Predigtamt und die Predigt eben als bestätigter Pastor sein soll. Und doch haben wir immer wieder Brüder auch gebeten, dass sie an der Kasse Dienst tun, ohne dass sie Pastor sind. Das ist vielleicht noch ein Satz.
Ja, Brüder, die hier lehren oder predigen, ohne dass sie Pastoren sind, wir haben, denke, zwei Grundlagen dafür. Das eine ist, dass es auch befähigte Brüder gibt, wo offensichtlich ist, dass der Herr diesem Mann die Lehrfähigkeit gegeben hat oder auch die Fähigkeit zu predigen, obwohl er jetzt nicht als Pastor oder Diakon berufen ist. Es ist in der Freiheit der Gemeinde oder insbesondere der Ältesten, jemanden zu bitten, diese Gabe auszuüben und sie dann unter der Aufsicht der Ältesten zu entwickeln. Insbesondere im Blick darauf, dass es ja sein kann, dass wenn diese Gabe schon da ist, dass ein solcher Mann dann berufen wird, in absehbarer oder längerer Zeit dazu wirklich Pastor zu sein. Und wie kann die Gemeinde sich umsehen nach Ältesten zum Beispiel, danach wer begabt ist, wenn nicht solche Männer in unserer Mitte schon gepredigt haben, gelehrt haben. Also bevor sie Älteste sind, müssen sie schon gelehrt und gepredigt haben, damit die Gemeinde erkennen kann, ist er lehrfähig? Das ist ja eine Qualifikation eines Ältesten. War das das? Oder wolltest du noch was hinzufügen? Also begabte Brüder ist, glaube ich, der Ausdruck, den wir haben, die von der Gemeinde vorgeschlagen werden können, aber insbesondere die Ältesten sollen sich immer umschauen, jederzeit. Ist da nicht jemanden, den wir mal auffordern sollen, auch eine Andacht in der Gebetsstunde zu halten oder eine Lehrstunde zu halten oder auch eine Predigt zu halten. Und an der Stelle wollen wir immer die Augen offen halten, damit wir nicht etwas übersehen, was der Herr in der Gemeinde geschenkt hat.
Danke. Was nicht unbedingt heißen muss, dass er schon so prospektiv für den Ältesten vorgesehen.
Ja. Zur Einsetzung der Amtsträger, noch etwas kürzer. Als wir gestern zwei Älteste für die zukünftige Frankfurter Gemeinde gewählt haben, war dann anschließend der eine oder andere vielleicht etwas überrascht, dass Nathanael das dann auch so betont hat, dass das nun bestätigte Ältestenanwärter sind. Ich glaube, das war das Wort, was du benutzt hast. Und dass sie nicht gleich als Älteste bezeichnet werden, sie sind noch nicht eingesetzt. Sie sind bestätigt von den zukünftigen Gemeindegliedern, sie sind noch nicht eingesetzt. Apostelgeschichte 6, nochmal der Vers 6. Als die Menge diese sieben Männer erkannt hatten, heißt es in Vers 6, diese stellten sie vor die Apostel und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Sie haben sie eingesetzt oder ordiniert, wie wir auch sagen. Älteste und Diakone müssen ordiniert, eingesetzt werden. Gut, und auch hier sind wir dann im Widerspruch zu manchen Lehren, die in anderen Gemeinden, vielleicht auch besonders in Brüdergemeinden oder ähnlich strukturierten Gemeinden, so vorhanden sind. In solchen Gemeinden gibt es die Überzeugung, dass Älteste wohl erkannt werden, aber nicht ernannt, also eingesetzt. Jeder weiß irgendwie, der und der gehört zu den Brüdern. Je nachdem, da gibt es auch unterschiedliche Betonungen in den Brüdergemeinden. Es ist ziemlich schwer, das zu fassen. Aber so wie ich das kenne von den Gemeinden, wo ich war, man erkennt sie, sodass eigentlich alle wissen, wer diese Ältesten sind. Man darf sie aber nicht so nennen, weil sie nicht ordiniert sind. Man sieht in solch einer Ordination einen Widerspruch zum allgemeinen Priestertum der Gläubigen. Man gibt eine Reihe von Gründen an, die gegen die Einsetzung von Ältesten sprechen. Da will ich nicht drauf eingehen. Ich will nur erwähnen, wir lehren etwas anderes, weil die Schrift etwas anderes lehrt. Diese Schriftstelle, die ich gerade gelesen habe, zusammen mit anderen Schriftstellen, zeigen ziemlich klar, dass gemäß der Anweisung der Apostel Älteste und Diakone in allen Gemeinden eingesetzt wurden. Und es heißt hier in Vers 6, sie legten ihnen die Hände auf. Das haben wir wiederholt auch in unserem Glaubensbekenntnis, dass sowohl Älteste als auch Diakone eingesetzt werden mit Handauflegung von bereits vorhandenen Ältesten. Wir sehen das in Apostelgeschichte 20, in Philipper 1, in Titus 1, Vers 5 und so weiter. Und diese Handauflegung hat wiederum eine Bedeutung. Sie wird dann später auch als so ein Ausdruck benutzt für das Einsetzen von Ältesten oder Diakonen, wenn Paulus in 1. Timotheus 5, Vers 22 schreibt, die Hände lege niemand schnell auf und habe nicht teil an fremden Sünden, dann ist das in die Richtung zu verstehen, dass man da nicht übereilt vorgeht bei der Berufung von Ältesten und Diakonen. Wir müssen uns wirklich Zeit dafür nehmen den Willen des Herrn zu erkennen. Nun, im Glaubensbekenntnis ist das so zusammengefasst, ich lese den Satz nochmal aus dem 9. Abschnitt. Durch Fasten und Beten soll er feierlich mit Handauflegung der Gemeindeältesten ausgesondert werden, falls schon vorher welche dazu eingesetzt worden waren. Auch ein Diakon soll in gleicher Weise durch Abstimmung bestimmt und durch Gebet ausgesondert werden, ebenfalls mit Handauflegung. Und auch hier ist das wichtig, dass es ein öffentlicher Akt der Gemeinde ist. Es ist ein öffentlicher Akt der Gemeinde. Und in einer anderen Weise als die Wahl, die wir gestern so im Kreis der Gemeinde durchgeführt haben, ist die Einsetzung etwas Öffentliches, wo alle eingeladen, die ganze Welt, kann Zeuge davon sein, jetzt wird dieser Mann, jetzt werden diese Männer vor dem Angesicht Gottes in einer feierlichen Handlung unter Bestätigung durch Handauflegung der bereits vorhandenen Ältesten in sein Amt eingesetzt. Und das ist ein Zeichen dafür wiederum, dass die gesamte Gemeinde zum Ausdruck bringt, wir erkennen das als den Willen unseres Herrn an. Und das geht einher mit Verpflichtungen, die die Schrift zum Ausdruck bringt. Und das mache ich jetzt sehr kurz, da könnt ihr noch viele ergänzen. Aber zumindest, um einen Denkprozess anzustoßen. Jedes Gemeindeglied verpflichtet sich feierlich und öffentlich bei der Einsetzung eines Ältesten oder mehrerer Ältesten und Pastoren dazu, sich diesem Ältesten unterzuordnen, wie wir es im Gemeindebund dann auch sagen, sich ihm unterzuordnen als dem Herrn, in wichtigen Lebensfragen seinen Rat und seine Hilfe zu suchen, in wichtigen Lebensfragen. Nicht, wenn es darum geht, ich kriege meine Mathehausaufgabe nicht raus, aber in wichtigen Lebensfragen, Berufswahl, Partnerwahl, Überwinden von bestimmten Sünden. Ja, ich merke, in einem Bereich meines Lebens habe ich immer wieder, da falle ich immer wieder in bestimmte Sünden. Dafür ist ein Pastor da, geh hin zu ihm. Es ist eine Verpflichtung, ihn dann um Rat und Hilfe anzurufen. Man verpflichtet sich dazu, diesen Mann um seines Amtes willen besonders zu respektieren. Für diesen Mann zu beten, dass Gott ihn in seinem Amt und in seinem Dienst segnen möge. Jedes Gemeindeglied ist dazu verpflichtet, für all die Ältesten zu beten. Tu das. Auch diesen Mann in seinem Dienst zu unterstützen, seinen Ruf zu schützen. Pastoren sind besonders an einer Stelle, wo sie leicht dem Rufmord zum Opfer fallen, aber die ganze Gemeinde muss hinter diesem Pastor stehen. Keine Dinge vor ihm zu verheimlichen, die er als Hirte der Seelen wissen muss. Dazu verpflichtet man sich. Ja, wenn ich bestimmte Bereiche meines Lebens abschotte, der Pastor kommt zu Besuch, wie geht's dir denn, wie geht's dir geistlich, was macht deine stille Zeit und so weiter. Man stellt die Fragen, um rauszukriegen, wie geht's diesem Bruder, dieser Schwester geistlich, um als Hirte zu dienen, in der Heiligung voranzuschreiten. Und man weiß, naja, da ist ein Bereich meines Lebens, da lasse ich ihn lieber nicht ran. Über Internet reden wir lieber mal nicht, was ich da drin mache. Wie soll er dir in deiner Heiligung helfen? Wie soll er dir helfen, bestimmte Sünden zu überwinden, wenn du es vor ihm verheimlichst? Darum, du verpflichtest dich dazu, deinem Hirten das zu offenbaren. Ich sage nicht, du musst ihm alles erzählen, was ihn nichts angeht, aber alles, was er als Hirte deiner Seele wissen muss, um dir in der Heiligung voranzuhelfen, in deiner Nachfolge Jesu, sollst du ihm sagen. Du verpflichtest dich auch dazu, auf sein irdisches Wohl bedacht zu sein. Es ist oft eine traurige Situation in Gemeinden, dass die Leute den Pastor für so geistlich halten, dass sie nicht wissen, dass der auch mal was essen muss oder eine Wohnung braucht, die man bezahlen muss. Ich habe ja in den Ferien einige Gemeinden besucht und der eine Pastor, ich sage jetzt wegen dem Vortrag nicht Namen und sowas, hat mir gesagt, also er hatte manche Jahre damit zu kämpfen, dass die Gemeinde überhaupt nicht gemerkt hat, dass er manchmal nichts auf dem Tisch hatte. Er wusste nicht, wovon er jetzt seinen Lebensmitteleinkauf bezahlen sollte, weil die Gemeinde ihm ein Gehalt gegeben hat, wie es halt möglich war aus ihrer Sicht, aber das so klein war, dass er seine Wohnung nicht richtig bezahlen konnte, seine Miete, dass er kein Auto sich leisten konnte und dass er nichts zu essen hatte manchmal. Und er wollte auch gastfrei sein und Leute einladen, und dann war das manchmal ziemlich mager, was auf dem Tisch stand. Das darf nicht so sein. Eine Gemeinde hat die Pflicht dazu, für ihre Ältesten zu sorgen. Du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden, sagt Paulus an dieser Stelle. Also seine finanzielle Versorgung, aber auch seine Gesundheit. Wir wissen von Pastoren, die sich einfach zu Tode gearbeitet haben. Man muss das rechtzeitig merken. Man muss was machen. Und so weiter. Ich könnte noch einige weitere Verpflichtungen aufzählen, die ein Gemeindeglied den Ältesten, den Pastoren gegenüber hat. Aber umgekehrt natürlich der Pastor, der eingesetzt wird zu diesem Amt, verpflichtet sich bei seiner Einsetzung zu vielen Dingen. Nur beispielhaft einige. Er verpflichtet sich dazu, ein Vorbild der Herde in Heiligung und Nachfolge Christi zu sein. 1. Petrus 5, ja, da sagt er, ihr sollt sie nicht zwingen zur Nachfolge, ihr sollt Vorbilder der Herde sein. Und das gilt natürlich für jedes einzelne Gemeindeglied, aber für die Pastoren ganz besonders. Sie verpflichten sich dazu, fleißig und gewissenhaft all ihre pastoralen Dienste auszuüben. Das ist nicht eine Sache, wo du dich ständig mal so auf die faule Haut legen kannst. Es ist harte Arbeit. Und ganz besonders verpflichtet man sich dazu, fleißig und unermüdlich am Wort Gottes zu arbeiten, um geistlich zu wachsen, das Wort recht zu predigen und lehren zu können, öffentlich und auch in persönlichen Gesprächen. Ich habe zu viele Leute getroffen, die Pastoren waren, die hatten Theologie studiert, vor 10 Jahren, 20 Jahren und so weiter. Und seither waren sie dann halt Pastoren. Aber das war's dann mit ihrem Studium. Die haben nicht weiter studiert. Die haben zwar ihre Bibel gelesen, gut, sie haben Predigten ausgearbeitet, aber sich selber persönlich in diesen Prozess zu stellen, am Wort zu arbeiten, sodass ich persönlich geistlich wachse und reife und reifer werde für diesen Dienst und mich Tag für Tag darin weiter bemühe, dass meine Qualifikationen besser werden, dass ich besser predigen, besser lehren kann. Davon wissen viele nichts. Aber das ist eine Verpflichtung, die wir als Pastoren eingegangen sind, die jeder eingeht, der ordiniert wird, öffentlich vor der ganzen Welt. Von diesem Tag an spätestens will ich mich wirklich weiter bemühen, das Wort Gottes besser zu verstehen, besser auslegen zu können. Man verpflichtet sich dazu, die biblische Lehre in der Gemeinde rein zu erhalten. Dafür haben wir in unserer Gemeinde insbesondere das Glaubensbekenntnis, diese Gemeinde in all diesen Dingen ganz besonders reinzuerhalten, die in unserem Glaubensbekenntnis gelehrt werden. Und auch die Ordnung in der Gemeinde zu fördern und zu erhalten, wie wir es in unserer Gemeindeordnung vorgeschrieben haben. Wie vorhin angesprochen, man verpflichtet sich dazu, die Einheit des Geistes zu verfolgen. Darum steht bei den Qualifikationen, er soll nicht streitsüchtig sein. Und das ist ja eine eigene Predigt vielleicht wert, nicht streitsüchtig sein, friedfertig sein, diese Fähigkeit zu haben, Konflikte so zu lösen, dass es zum Frieden in der Gemeinde dient. Dass es dazu führt, dass die Einheit des Geistes gestärkt wird. Wir haben immer weiter Konflikte, solange wir auf dieser Welt sind, weil wir Sünder sind. Und es gibt persönliche Konflikte und es gibt welche, die dann in der Gemeinde hochbrodeln. Die Pastoren, die Ältesten haben die Pflicht, in diesen Konflikten, das zu sehen, was Gott damit beabsichtigt, um die Einzelnen im Glauben zu stärken und uns als Gemeinde in der Einheit des Geistes zu stärken. Konflikte sind nicht dazu da, um uns runterzubringen, sondern um uns zu stärken im Vertrauen auf den Herrn und in der Liebe zueinander. Der Pastor muss das fördern können. Ja. Der Pastor, der Mann, der zu einem Pastor ernannt wird, er verpflichtet sich damit, für jedes Gemeindeglied zu beten. Er verpflichtet sich damit, das Evangelium rein zu verkündigen, in der Gemeinde und vor der ganzen Welt. Er verpflichtet sich damit, dafür zu sorgen, dass das Evangelium in seinem ganzen Wirkungsbereich klar verkündigt wird, sodass Menschen errettet werden und dass dieses Evangelium hinausgeht in alle Welt. Und ich könnte weitere Dinge nennen, aber die Zeit geht zu Ende. Nur ganz kurz noch zum Diakon, auch da nur drei. Auch der Diakon, wenn er ordiniert wird, verpflichtet sich zu bestimmten Dingen. Er verpflichtet sich dazu, die ihm anvertrauten Dienste treu zu erfüllen, als Amtsträger der Gemeinde eine Zierde für die Braut Jesu zu sein, in gewisser Weise als Repräsentant auch jemand zu sein, auf den Leute, die von außen kommen, schauen können und sagen, jawohl, das ist eine gute Gemeinde hier, mal, guck dir mal diesen Diakon an. Verpflichtet sich dazu, alle Dienste als dem Herrn und nicht den Menschen auszuführen, ohne von Lob und Anerkennung der Menschen abhängig zu sein. Das ist beim Dienst des Diakons, ähnlich wie bei den Ältesten, auch besonders wichtig, weil sehr viele Dienste im Verborgenen sind, nicht gesehen werden und man sie einfach nur dem Herrn tut, ohne dass irgendeiner sagt, hast du aber gut gemacht, dir auf die Schulter klopft. Und du tust sie trotzdem weiter in der ganzen Freude, dass du dies für den Herrn tust. Nun, das waren einige Punkte, wo ich zeigen wollte, warum diese feierliche, öffentliche Einsetzung vor dem Angesicht Gottes notwendig ist, die wir dann bei der Gründung der Gemeinde auch durchführen wollen in Frankfurt. Es ist notwendig, um all diese Dinge vor der Öffentlichkeit, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu bezeugen. Und dadurch wird Gott geehrt. Bei all dem sehen wir und bekennen wir, dass unsere eigenen Kräfte, unsere eigene Weisheit viel zu gering ist. Und dass wir beständig bei all dem, wozu wir uns da verpflichtet haben, auf die Hilfe unseres himmlischen Herrn angewiesen sind. Wir können es nicht tun aus eigener Kraft. Und darum schreibt Paulus in 2. Korinther 3, Vers 4, solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott, nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Wir sind nicht von uns aus tüchtig, wir sind von Gott aus tüchtig. Und darum muss alles von Gott kommen und wir sind auf seine Hilfe angewiesen. Gibt es noch weitere Ergänzungen oder Fragen?